Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Schon oft haben wir in unserem Podcast über Ungleichheit gesprochen und das vor allem von einem ökonomischen Standpunkt aus. Woher die Ungleichheit im Kapitalismus rührt und wieso es so schwierig ist, sie innerhalb des Systems zu bekämpfen, das war schon häufig das Thema. Heute soll es erneut um soziale Ungleichheit gehen, jedoch aus einer philosophischen Perspektive. Der Wirtschaftsethiker Christian Neuhäuser untersucht in seinem aktuellen Buch Gewalt der Ungleichheit, inwieweit verschiedene Formen von sozialer Ungleichheit Gewalt produzieren.
Und seine Behauptung ist nicht bloß, dass wir in massiv gewalttätigen Gesellschaften leben, sondern er meint sogar, dass unsere Gesellschaften im Kern gewalttätig sind. Und damit wollen wir uns heute befassen und wir werden sehen, es ist ja relativ einfach für die Ungleichheit zu argumentieren. Neoliberale tun das immer wieder mit denkbar simplen Argumenten. Wenn man aber eine Kritik der Ungleichheit formulieren will, also wenn man ermitteln will, ab wann Ungleichheit zum Problem wird, dann ist es eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe.
Zunächst aber möchten wir darauf hinweisen, dass es Zusatzinhalte zu diesem Podcast gibt, nämlich immer noch zwei weitere Podcast-Folgen hinter der Paywall. Da ist zum einen Wohlstand für alle Literatur. Zuletzt haben wir über Orwells 1984 gesprochen. In diesem Monat soll es dann um das wunderbare Buch Das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun gehen. Und die Speakeasy Bar, die ist in diesem Monat auch schon erschienen. Diesmal beschäftigen wir uns unter anderem mit der Vermögenssteuer, mit dem ESC, Kitsch oder Camp, mit der Permakultur und auch dem Solidarismus von Rudolf Diesel. Das habe ich so ein bisschen als Ingenieurssoziologie bezeichnet. Und ja, ich glaube, mit dem Begriff kann man sehr viele weitere Konzepte, mit denen man die Welt verändern möchte, auch bezeichnen, ja.
Und wer diesen Podcast unterstützen möchte, der kann das eben tun, indem ihr diese Zusatzinhalte abonniert. Da habt also ihr was davon und wir auch. Die kann man hören bei Patreon, bei Steady und bei Apple Podcasts. Und wenn ihr das dort abonniert habt, dann könnt ihr auch bei Patreon und Steady quasi den Podcast in euren normalen Podcatcher als Feed einpflegen und könnt ihn dort hören und wir sind, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung und die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung.
Zurück zum Thema Ungleichheit. Diese wird im medialen Diskurs oftmals bloß auf ökonomische Ungleichheit verkürzt. Wenn wir in der Tagesschau hören, dass die Ungleichheit in Deutschland zugenommen hat, dann geht es fast immer um Einkommen und um Vermögen. Es geht aber fast nie um Sexismus oder Rassismus. Und das, obwohl es hier auch mit Formen sozialer Ungleichbehandlung wir ja zu tun haben. In seinem Buch Gewalt der Ungleichheit nimmt der bereits zitierte Ethiker Christian Neuhäuser sich 9 verschiedenen Kategorien der Ungleichheit an. Wir wollen uns dennoch auf die ökonomische Ungleichheit konzentrieren, da dies ja ein Wirtschaftspodcast ist.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch relativ offenkundig, dass die anderen Formen der Ungleichheit bedeutsam sind und dass sie oftmals auch mit ökonomischer Ungleichheit verbunden sind, verflochten sind. Also wir haben in diesem Buch eine intersektionale Perspektive und die ergibt durchaus Sinn. Es ist einfach klar, dass zum Beispiel schwarze Menschen öfter von Armut betroffen sind als weiße, Frauen häufiger als Männer und so weiter. Dennoch soll es jetzt erstmal vorrangig um Ökonomie gehen, auch wenn das natürlich alles miteinander verwoben ist. Was macht diesen Ansatz interessant, den jemand wie Neuhäuser besitzt? Nun, er blickt differenziert auf Ungleichheit und er ist tatsächlich weder ein radikaler Egalitarist, also dass er sagt, alle müssen jetzt irgendwie gleich sein, noch will er die gesellschaftlichen Ungleichheiten verharmlosen. Und was er zu Beginn des Buches unternimmt, ist erstmal diese Kategorie soziale Ungleichheit einzuführen. Denn nicht jede Ungleichheit ist auch gleich als soziale Ungleichheit zu bezeichnen.
Ja, er schreibt, einer weit verbreiteten Meinung nach stellt nicht jede Ungleichheit auch eine soziale Ungleichheit dar. So gibt es etwa physische Ungleichheiten, die sozial irrelevant zu sein scheinen. Wenn eine Frau 1,65 groß und eine andere Frau 1,67 groß ist, dann ist das in den meisten sozialen Kontexten ziemlich egal. Im Beispiel der Körpergröße ändert sich die Lage sofort, wenn eine Person 1,50 Meter und die andere 2,10 Meter groß ist. Bei Männern etwa macht es mit Blick auf Schönheitsnormen in Ländern wie Deutschland sogar schon einen Unterschied, ob jemand 1,75 oder 1,82 groß ist. Hier sehen wir, wenn dieses Beispiel genommen wird, dass es eine physiologische Differenz gibt, die eine Person ist größer, die andere ist kleiner, dass das auch zu einer sozialen Diskriminierung führen kann. Und da sind wir dann auch gleich wieder schon bei der Ökonomie oder denken wir an den Datingmarkt, ja. Da ist das dann besonders brutal zu spüren. Da haben dann relativ kleine Männer es schwerer oder auch große Frauen haben es dann häufig schwerer. Das heißt, die Größe geht mit sozialen Zuschreibungen einher. Männer, die besonders groß gewachsen sind, die werden dann auch als kompetenter wahrgenommen. Und das führt natürlich dann auch gleich wieder zu unserem Thema der ökonomischen Ungleichheit.
Ja, erst kürzlich gab der Soziologe Michael Hartmann, der seit Jahrzehnten die gesellschaftlichen Eliten erforscht, der gab der Süddeutschen Zeitung ein Interview, wie wichtig die Körpergröße bis heute in hohen Unternehmensetagen deutscher Konzerne sei. Und da erklärte sie, wenn sie 1,60 groß sind, werden sie eher nicht Chef, egal wie viel sie leisten. Also wir sprechen hier jetzt wirklich von diesen ganz großen Top-Unternehmen. Da hat man dann wirklich häufig diesen bestimmten Phänotyp weiß, männlich, groß gewachsen. Ich sag mal, in einer mittleren Behörde, da kann es durchaus auch sein, dass mal eine kleinere Frau zu finden ist, die dort eine wichtige Position innehat. Aber zumindest in der Wirtschaftswelt ist es tatsächlich so, dass man diese Tendenz immer noch beobachten kann, trotz aller Veränderungen, trotz aller Gleichstellungsbemühungen.
Das wird ja auch häufig als Thema gemacht in der Politik, also dass der große Friedrich Merz den fast genauso großen Donald Trump oder etwas kleineren Donald Trump trifft, oder bei Matthias Döpfner wird das immer, also dem Springer-Chef, immer hervorgehoben, dass er 2 Meter oder 2,02 Meter groß ist, ja.
Ja, und es ist irgendwie ganz lustig, dass es heute noch so gemacht wird, weil ja heute die meisten Menschen, wenn sie sich mal wirklich in Ruhe hinsetzen und mal drüber nachdenken, ja selbst wissen, dass das nichts mit Kompetenz zu tun hat. Also ja, es gibt immer noch so dieses, man nimmt Leute, wenn sie groß sind, als autoritär, gewichtig irgendwie wahr. Aber de facto weiß eigentlich jeder, dass es nicht so stimmt. Und ich finde es schon lustig, dass in der Medienlandschaft dann auf diese Art und Weise darüber berichtet wird. Also immer so in diesem Modus von, wir wissen, dass es eigentlich irrelevant wäre, aber weil es ja noch Leute gibt, die diesem Glauben anhängen, dass es relevant ist, müssen wir jetzt trotzdem drüber sprechen. Aber gut, das ist jetzt alles vielleicht auch etwas nebensächlich. Und interessant ist übrigens, dass jetzt zum Beispiel so eine scheinbar rein statistische Zahl wie die Körpergröße nicht nur Auslöser sozialer Ungleichheit ist, sondern selbst auch schon Ausdruck von Ungleichheit. Das klingt jetzt vielleicht kontraintuitiv, aber Neuhäuser zitiert eine Studie, der zufolge in Brandenburg die Körpergröße von Kindern niedriger sei als in den anderen Bundesländern, was zurückgeführt wird auf die ökonomische Krise. Zu lesen ist in der Studie, Zitat, dass die Arbeitslosigkeit der Eltern einen signifikant negativen Einfluss auf die Körpergröße ihrer Kinder hat. Auch die Abwanderungsrate als ein Maß für die wirtschaftlichen Bedingungen eines bestimmten Gebiets steht in einem negativen Zusammenhang mit der Körpergröße der Kinder. Da es häufig eher die gebildetere Bevölkerungsschicht ist, die eine Region in der Folge schlechter Bedingungen verlässt, bleiben die weniger Gebildeten zurück, da gerade Familien mit gebildeten Eltern in der Regel mehr Wert auf eine gesunde Ernährung und medizinische Versorgung der Kinder legen, entwickeln sich diese besser und werden größer. Also hier sehen wir dann, dass quasi verschiedene Kategorien, ökonomische Prosperität, Bildung oder mangelnde Bildung, dass diese sozialen Ungleichheiten, die es gibt, dann wiederum in der Folge sich auswirken darauf, wie zum Beispiel Menschen physisch beschaffen sind. Also man kann auch nicht einfach so tun, als gäbe es dann die physische Beschaffenheit des Menschen und dann gibt es die Gesellschaft, die da böse drauf reagiert, sondern auch die Gesellschaft mit ihren Ungleichheiten produziert gleich auch noch die physischen Beschaffenheiten mit.
Mhm. Ja, also man kann natürlich auch sonst über gesundheitliche Probleme und Ernährung sehr gut reden, Mangelernährung. Oder denken wir jetzt auch an Krisenregionen, in denen Mangelernährung herrscht. Auch da ist das natürlich gemacht und ist nicht einfach so, dass die Leute auf die Welt kommen und so sind sie halt, sondern das ist natürlich auch was Gemachtes.
Menschen aus der Arbeiterklasse sterben ja auch einfach deutlich früher im Schnitt. Ja. Als Menschen aus dem gehobenen Bürgertum. Also das sind ja auch alles Fakten, die, weiß nicht, jeder weiß, wenn auch sonst nichts weiß.
Ja, ja. Also das ist auch interessant, dass man das immer so hinnimmt, ne? Dass man sagt, na gut, die einen, die im Straßenbau arbeiten, die schlucken halt die ganze Zeit Feinstaub und so und die anderen im Büro eben nicht. So, die ziehen sich höchstens einen Schnupfen mit der Klimaanlage zu, ja.
Ja, die könnten sich ja auch bei 35 Grad im Sommer einfach drei FFP3-Masken übereinander ziehen. Dann wäre es doch gelöst.
Ja, ja, genau. Gleich zu Beginn sehen wir, wie sich bloße Ungleichheiten, Neuhäuser spricht mitunter auch von Unterschieden, zu sozialen Ungleichheiten entwickeln. Bleibt nur die Frage, ab wann so eine Ungleichheit zum Problem wird. Neuhäuser selbst kann darauf keine finale Antwort geben. Er weist darauf hin, dass es verschiedenste Rechtfertigungen gibt, wieso Ungleichheit auch funktional sein kann. Er erklärt das beispielsweise mit John Rawls. Menschen sind als gleich zu behandeln und Güter sind gleich zu verteilen, es sei denn, es lassen sich überzeugende Gründe dafür nennen, warum die Dinge anders geregelt werden sollten. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Differenzprinzip des Philosophen John Rawls. Ihm zufolge ist es nur dann erlaubt, dass einige Menschen mehr Einkommen und Vermögen besitzen als andere, wenn das für die besonders schlecht gestellten Gesellschaftsmitglieder gut ist. Eine Chirurgin darf also nur dann mehr Geld verdienen als ein Philosophielehrer, wenn das einen notwendigen Anreiz dafür darstellt, dass sie dieser gesellschaftlich sehr wertvollen Arbeit nachgeht.
Ja, jetzt finde ich persönlich schon diese Behauptung, dass bestimmte Arbeiten nur dann verrichtet werden, wenn es einen finanziellen Extraanreiz gibt, das finde ich bei genauerem Hinsehen recht fraglich.
Also wahrscheinlich gerade auch im Beispiel der Chirurgie, oder?
Ja, ja, also ich denke, es ist ja so, das ist ja ein hoch angesehener und anspruchsvoller Job, der sicherlich auch für viele Menschen erfüllend ist. Klar, manche sagen, ich kann kein Blut sehen, aber es gibt auch viele, die finden diese Arbeit großartig und das eben nicht des Geldes wegen, sondern weil sie damit anderen Menschen helfen. Und ich glaube, da gibt es schon genug andere Anreize, sodass man immer genug Chirurgen in jeder Gesellschaft fände. Also selbst wenn man sich jetzt eine ganz egalitäre Gesellschaft vorstellt, wo jeder gleich viel bekommt, mag ja sein, dass dann manche, die heute Chirurgen sind, sagen würden, nee, dafür mache ich es nicht, jetzt mache ich das nicht mehr und gehe einem anderen Beruf nach. Kann sein, dass es das gibt. Wahrscheinlich gäbe es in Wahrheit aber auch ganz viele Leute, die heute gerne Chirurgen werden würden, die sich das zum Beispiel nicht leisten können und die sehr dankbar darüber wären, wenn sie in so einer anderen Gesellschaft dieser Tätigkeit nachgehen könnten, auch wenn das nicht mehr Geld mit sich bringt. Ich hatte auch zum Beispiel in meiner Schule hatte ich einen Mitschüler, der wollte unbedingt Arzt werden, um anderen zu helfen. Der wollte zu Ärzte ohne Grenzen gehen, was ja wirklich bedeutet, dass man dann in Krisen- und Kriegsgebiete geht und da permanent mitunter sogar das eigene Leben bedroht sehen kann, rein theoretisch. Ja. Also da sehen wir, es gibt viele Menschen, die haben andere Anreize, als Geld zu verdienen. Das sind also Rechtfertigungen der Ungleichheit, die einen nicht unbedingt überzeugen müssen. Dennoch hat Neuhäuser ja recht, es gibt keine gesellschaftliche Einigkeit darüber, welcher Grad an Gleichheit funktional ist. Mhm. Ja. Also es gibt dann einfach diese Liberalen, die sagen, nee, wir brauchen Geld als Anreiz, sonst wird niemand mehr Chirurg. Kann man kritisch sehen, aber da gibt es eine große Uneinigkeit. Aber man kann es ja auch mal andersherum aufziehen. Welcher Grad an Ungleichheit ist denn so gewaltsam, dass er argumentativ unhaltbar wird? Also gibt es irgendwann diesen Punkt, wo auch der schlimmste Liberale sagen müsste, okay, dieser Grad an Ungleichheit, der ist jetzt wirklich vollkommen inakzeptabel, selbst wenn man eigentlich ökonomische Ungleichheit für ein sinnvolles Prinzip hält. Und er versucht darauf eine Antwort zu geben, die ist recht simpel und lautet wie folgt. Die gleiche Würde aller Menschen verlangt für sie eine Behandlung als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder. Das wiederum lässt nur sehr moderate soziale Ungleichheiten zu. Ungleichheiten bleiben so lange erlaubt, wie sie die Gleichrangigkeit der Menschen nicht unterlaufen. Wenn eine Chirurgin etwa mehr Geld verdient als ein Lehrer, so ist das so lange unproblematisch, wie das ihren Status als gleichrangige Gesellschaftsmitglieder nicht unterläuft.
Ja, da wird das doch schon konkreter. Neuhäuser lässt hier seine eigene Position zwar außen vor, wie viel Egalitarismus ihm selbst lieb ist, das spielt jetzt keine Rolle. Er rekurriert jedoch auf das Prinzip der Würde des Menschen, um klarzustellen, die Grenzen, in denen Ungleichheit akzeptabel ist, sind eng gesetzt. Sobald die Gleichrangigkeit der Gesellschaftsmitglieder von ihr betroffen wird, sollte Ungleichheit als Problem betrachtet werden. Er schreibt dann auch, über die Ideen der gleichen Würde und gesellschaftlichen Gleichrangigkeit lässt sich also bestimmen, wann Ungleichheiten auf jeden Fall zu einem Gerechtigkeitsproblem werden, sobald sie die Gleichrangigkeit der Menschen gefährden und damit ihre Würde verletzen, stellen sie eine ernsthafte Schädigung und daher ein Problem dar. Wenn die Gleichrangigkeit von Menschen missachtet wird, dann handelt es sich um eine ungerechtfertigte Ungleichheit. Darauf werden sich die meisten wohl auch einigen können, außer man ist Royalist. Dann sagt man, nee, das ist schon alles so vom lieben Gott gewollt. Sowohl Bürgerliche als auch Sozialisten sind sich wohl darüber einig, dass einige systematische Ungleichrangigkeiten nicht in Ordnung gehen. Also, dass eine solche Ungleichrangigkeit einfach nicht akzeptiert werden darf. Es wäre also nachzuweisen, dass die Gleichrangigkeit systematisch unterlaufen wird durch soziale Ungleichheiten. Und das nicht in irgendeiner Form, sondern wirklich gewaltsam. Genau das will Neuhäuser dann nachweisen, dass auch liberaldemokratischen Gesellschaften voller Gewalt sind.
Jetzt würde der gemeine Bürger wahrscheinlich intuitiv sagen, ja, aber sind wir denn nicht alle relativ gleichrangig in der modernen Bundesrepublik? Die Menschen sind vor dem Gesetz gleichgestellt. Der Staat setzt sich mit Quotenregelungen und mit anderen Maßnahmen recht glaubwürdig für die Gleichstellung ein. Ja, das wird in der Praxis oft missachtet, dass die Diskriminierung bei der Vergabe von Arbeitsplätzen verboten ist. Aber es ist ja zumindest so, dass der Staat erst einmal sagt, dass dieser gleiche Rang gelten soll. Ja, in der Praxis passiert das nicht immer, aber die Tendenz in diese Richtung, die ist ja unübersehbar in den letzten Jahrzehnten. Und der Staat erlaubt hier sogar eine positive Diskriminierung von bislang unterrepräsentierten Gruppen. Ja, also da heißt es dann ja, bei gleicher Eignung sind beispielsweise Menschen mit Behinderung vorzuziehen, wenn es um Bewerbungsgespräche geht. Sowas gibt es ja alles. Und es gibt auch, rein formell betrachtet, keine besondere Gewalt von Seiten des Staates gegen einzelne gesellschaftliche Gruppen, die planmäßig verfolgt wird. Also ja, ganz klar ist, es gibt sehr krasse Formen von Polizeigewalt und diese folgt auch ziemlich klar erkennbaren Mustern. Aber es gibt de jure kein Gesetz, das es der Polizei erlaubt, bestimmte Randgruppen zu verfolgen und besonders gewalttätig zu behandeln.
Sind wir denn nicht schon gleichrangig? Offenkundig sehen wir das nicht so, aber wir können ja mal Advocatus Diaboli spielen, denn in einem beträchtlichen Teil der Republik wird es ja so sein, dass die Leute sagen, ja, doch, wir sind doch eigentlich gleich. Die meisten Leute fühlen sich wohl in dieser Gesellschaft und wollen hier auch nirgends Gewalt ausmachen. Folgt man konventionellen Gewaltbegriffen, dann ergibt das ja auch durchaus Sinn. Neuhäuser fasst diese Gewaltbegriffe wie folgt zusammen. Gewalt liegt nur dann vor, wenn erstens ein Akteur einem zweiten Lebewesen oder Gegenstand, drittens absichtlich, viertens eine physische Schädigung zufügt. Was machen wir jetzt damit? Solange also ein Akteur nicht bewusst physische Gewalt produziert, kann er nach diesem Begriff nicht gewalttätig sein. Das erscheint Neuhäuser aber als eine seltsame Definition. Wenn jemand von einem zusammenstürzenden Haus erschlagen wird, dann sprechen wir immerhin auch von einem gewaltsamen Tod. Und wieso sollte Gewalt immer nur physisch sein? Mittlerweile ist es weitgehend anerkannt, dass psychische Gewalt ähnlich tiefe Spuren hinterlassen kann wie körperliche.
Und deshalb nimmt Neuhäuser einen opferzentrierten Zugang zur Gewalt ein. Die Frage ist nicht, ob ein Täter bewusst physische Gewalt herbeiführt, sondern ob ein Opfer sich in seiner Würde gewaltsam verletzt sieht. Zitat: Ich denke erstens, dass Gewalt nicht direkt von individuellen Akteuren ausgehen muss, sondern auch strukturell sein kann. Sie muss zweitens nicht auf klar unterscheidbare Lebewesen oder Gegenstände gerichtet sein, sondern kann sich gegen unspezifische Gruppen richten. Weiterhin muss Gewalt drittens nicht absichtlich sein, wenn sie von Akteuren ausgeht. Sie kann die unbeabsichtigte Nebenfolge der Handlungen einzelner Akteure oder von Gruppen sein. Schließlich geht es bei Gewalt viertens nicht nur um physische Verletzungen, sondern auch um psychische Verletzungen oder Verletzungen der Identität eines Menschen.
Das mag ein wenig kontraintuitiv erscheinen, bei genauerem Hinsehen ergibt es aber Sinn. In den meisten Fällen, in denen sich Menschen gewaltsam behandelt fühlen, ist es sehr berechtigt. Und es wird wohl häufiger vorkommen, dass Menschen, die de facto gewaltsam behandelt werden, sich das eher ausreden, als dass sie sich einreden. Auch ergibt es Sinn, dass Gewalt nicht nur physisch verstanden werden kann. Und natürlich gibt es auch so etwas wie passive Gewalt, also dass man die indirekte Gewalt produziert oder zumindest billigt. Wenn ich darum weiß, dass beispielsweise eine örtliche Chemiefabrik die Gegend verpestet und die Menschen damit tötet, ohne etwas zu sagen, dann bin auch ich Teil dieser Gewalt. Also beispielsweise, wenn die Öffentlichkeit getäuscht wird, wenn Journalisten wegschauen oder die Angestellten in der Chemiefabrik schweigen, dann sind sie natürlich Teil dieser Gewalt, die ausgeübt wird.
Auch wenn da nicht unbedingt dieses eine Subjekt ist, ja, dem man jetzt ganz genau nachweisen kann, dass jemand mit einer bösen Intention das täte. Und noch eine Nebenbemerkung, weil das ja doch ein bisschen kontraintuitiv sein könnte, dass dieser subjektive Zugang zur Gewalt gewählt wird, es bedeutet übrigens nicht, dass jede Gewalt ungerechtfertigt ist. Sagen wir zum Beispiel, ein Schwerverbrecher wird vom Staat eingesperrt, dann fühlt er sich dabei gewaltsam seiner Freiheit beraubt und das ist auch so. Er wird seiner Freiheit beraubt durch die überwältigende Kraft des Staates, es kann aber dafür gute Gründe geben. Ja, also wenn jemand jetzt rumläuft und der Meinung ist, er muss jeden Tag 5 Leute abstechen, dann ist es doch vielleicht besser, ihm wird mit Gewalt eben jene eigene Gewalt in Zukunft unmöglich gemacht. Hier soll es jetzt aber um die Gewalt gehen, für die es offenkundig keine guten Grund gibt. Also wer solche Mörder einsperrt, der hat einen guten Grund für seine Gewalt. Jetzt geht es aber um Gewalt, die einfach nicht zu rechtfertigen ist. Und Neuhäuser stellt heraus, dass es viel systemische und indirekte Gewalt gibt und er verweist dazu auf die Gesundheitswissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Pickett. Die haben mehrere Bücher über Ungleichheit geschrieben und über verschiedenste Dimensionen von Ungleichheit und deshalb auch dann die These aufgestellt, dass mehr Gleichheit besser für alle sei. Und da geht es zum Beispiel um den Zusammenhang zwischen Armut und Gewalt. Und ich glaube, man muss jetzt gar nicht ellenlange Statistiken aufführen, damit jeder weiß, da ist was dran. Also wenn zum Beispiel, was der Fall ist, in ärmeren Stadtvierteln mehr Gewalt vorherrscht als in reichen Stadtvierteln, dann kann man durchaus von einer systemischen Gewalt sprechen. Der Staat akzeptiert mit der ökonomischen Ungleichheit auch die physische Gewalt, die Menschen armutsbedingt angetan wird.
Mich erinnert das gerade daran, ich war mal in Oslo eingeladen, an einem Theaterprojekt teilzunehmen. Und zwar waren dort die Regisseurin und der Regisseur, ein Ehepaar, die in Lateinamerika im Urlaub waren und sie sind dort überfallen worden. Und das war ja eine sehr existenzielle Erfahrung. Sie haben aber jetzt keinen Schaden genommen, aber sie wurden ausgeraubt und tatsächlich wurden dann auch die beiden Diebe gefasst. Und die Sache war nun aber, dass diese Diebe natürlich nicht aus Jux und Dollerei einfach Touristen überfallen haben, sondern natürlich in armen Verhältnissen waren und aus der Armut heraus kriminell geworden sind. Und das Theaterprojekt war dann dergestalt, dass der Prozess gemacht wurde. Und zwar die Frage, wem muss eigentlich der Prozess gemacht werden? Also muss nicht auch den Touristen der Prozess gemacht werden für die Ungleichheit, die sie produziert haben und so. Und das, und genau damit wurde gespielt. Und das ist natürlich eine gute Herangehensweise. Denn natürlich können wir festhalten, dass wenn die Armut groß ist, da häufig Kriminalität auftritt. Ganz vorwiegend betrifft ja auch dann, dass arme Männer, also sie versuchen sich ihren Status durch Gewalt zu beschaffen, beziehungsweise ihren Status zu verbessern durch Gewalt. Pickett und also
Wilkinson. Frauen machen das selten, dass sie mit der Pistole in der Hand rumlaufen, Leute bedrohen und ihnen Geld abpressen wollen. Das ist schon, da gibt es schon einen gewissen Gender Bias, muss man festhalten.
Also das machen die nicht gar nicht, aber ja, das ist schon so. Pickett und Wilkinson geben dafür zahlreiche Beispiele, die über Jahrzehnte hinweg erhoben worden sind und verschiedene Länder vergleichen. Der Befund ist klar, wo große Ungleichheit herrscht, ist auch mehr physische Gewalt anzutreffen. In diesem Fall sind die Armen sowohl Opfer als auch Täter, aber auch die Täter begehen ihre Gewalttaten nicht aus reiner Bosheit, sondern weil sie sich nur so ökonomischen Status verschaffen können. Auch sonst werden arme Menschen häufiger Opfer von Gewalt, insbesondere Obdachlose. Auch die Gewalt, die ihnen angetan wird, etwa wenn Neonazis sie aus Spaß an der Grausamkeit umbringen, das wird ja vom Staat letztendlich hingenommen. Ja, also da ist es ja interessant, wo auch zum Beispiel Menschen unter Eigentum und so gut geschützt werden, nämlich immer da, wo die Menschen mit einem hohen gesellschaftlichen Status sind, da ist dann auch mehr Sicherheit gegeben.
Ja, und ich sag mal so, man hat ja schon eine Ideologie der Ungleichheit. Also ja, es gibt offiziell immer die Ansage, in unserer Gesellschaft sind ja alle formell gleich. Aber de facto ist es ja schon so, dass es eine große Herabwertung armer Menschen gibt, die auch institutionalisiert ist. Also wenn neoliberale Politiker über arme Menschen sprechen, dann ist es hochgradig verächtlich und damit bereiten sie natürlich auch genau solch eine Gewalt vor. Also dass Menschen dann, wenn ein Carsten Linnemann abends im Fernsehen nochmal erklärt, dass die Bürgergeldempfänger alle Schmarotzer sind, dass Menschen dann auch auf die Idee kommen zu sagen, dann behandle ich die auch als Minderwertige. Das ist jetzt etwas, was nicht ganz von ungefähr kommt. So, und das ist eine Gewalt, die solche Politiker in ihren Reden implizit vorbereiten und die sie durch die Eigentumsordnung auch hinnehmen. Also es gäbe ja sicherlich genug Möglichkeiten, dass niemand in Deutschland auf der Straße leben müsste, wenn man jetzt einfach nur den materiellen Reichtum betrachtet. Ja, also es könnte wahrscheinlich ziemlich über Nacht diesen Menschen geholfen werden, will man aber nicht. Man nimmt das einfach hin, was diesen Menschen passiert. Und das ist offenkundig Gewalt, die sich verhindern ließe. Und in diesem Buch von Pickett und Wilkinson oder in einem ihrer Bücher, da wird zum Beispiel eine Studie, die für die Weltbank, glaube ich, war das, in den 90er Jahren durchgeführt wurde. Da wird diese Studie zitiert und das ist bemerkenswert, da wurde wirklich über mehrere Jahre, über mehrere Länder geguckt, wie ist das innerhalb der Länder und zwischen den Ländern, also wie wirkt Ungleichheit auf Gewalt und die Schlussfolgerung ist ganz klar. Die Kriminalitätsrate und die Ungleichheit sind positiv korreliert innerhalb jedes Landes und insbesondere zwischen den Ländern. Und es scheint, dass diese Korrelation die Kausalität zwischen Ungleichheit und Kriminalitätsrate widerspiegelt. Die Gewaltverbrechensrate sinkt, und das ist jetzt die Schlussfolgerung, wenn sich das Wirtschaftswachstum verbessert. Da die Gewaltkriminalität durch das Muster der Einkommensverteilung und durch die Veränderungsrate des Volkseinkommens mitbestimmt wird, können wir daraus schließen, dass eine schnellere Verringerung der Armut zu einem Rückgang der nationalen Kriminalitätsraten führt. Es gibt also eine recht praktikable Möglichkeit der Verminderung von Gewalt und auch wirklich physischer, direkter Gewalt, indem die ökonomische Ungleichheit abgebaut wird. Und ich glaube, über die psychische müssen wir da gar nicht viele Worte verlieren. Klar, auch die würde damit verloren gehen. Also wenn die Menschen weniger ungleich sind, gibt es zum Beispiel weniger Möglichkeiten der Herabwürdigung, wie sie permanent stattfinden. Carsten Linnemann wurde eben erwähnt, auch wenn das niemand ist, vor dem man sich etwas über Arbeit erzählen lassen sollte.
Und hierfür zeigt sich Neuhäuser überraschend offen, auch wenn er am Anfang des Buchs noch selbst gegen den Egalitarismus argumentiert, weist er am Ende seiner Schrift sogar den Systemwechsel als mögliche Lösung aus. Da schreibt er, die von Diskriminierung und Unterdrückung betroffenen Menschen wissen vermutlich sehr wohl, was ihre eigentlichen Anliegen sind. Wollen sie etwa Teil einer Arbeiterklasse sein, aber bessere Arbeitsbedingungen und höhere Einkommen? Oder wollen sie ein völlig anderes Bildungs- und Wirtschaftssystem, in dem es eine Arbeiterklasse als solche nicht gibt? eine Überwindung der Klassengesellschaft. Das wäre dann eben der Sozialismus und mit diesem würde wohl ein großer Teil der heutigen Gewalt verschwinden, da immer weniger Menschen dazu genötigt wären, sich sozialen Status mit Hilfe der Gewalt zu erkämpfen. Das heißt übrigens immer noch nicht, dass dann alle gleich wären.
Genau, also dieser Vorwurf, der an Linke immer gemacht wird, ihr wollt doch nur Gleichmacherei betreiben. Naja, das mag sein, dass es solche Linke gibt. Marx zum Beispiel hat sich da sehr vehement gegengewandt. Es gibt ja diese Kritik des Gotha-Programms, die haben wir schon mal behandelt hier im Podcast. Und da setzt er sich mit den SPD-Lern seinerzeit auseinander, die radikale Gleichheit fordern. Und er sagt ihnen dann aber ganz klar, nein, warum denn? Die Menschen sind doch nicht gleich. Und weil sie nicht gleich sind, braucht man Ungleichbehandlung, um sie ein bisschen sich anzugleichen. Ja? Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie viel sollte ein Arbeiter in einer sozialistischen Gesellschaft der Zukunft haben? Da schreibt er, ein Arbeiter ist verheiratet, der andere nicht. Einer hat mehr Kinder als der andere. Bei gleicher Arbeitsleistung und daher gleichem Anteil an dem gesellschaftlichen Konsumptionsfonds, also kurze Erklärung, wenn man jetzt davon ausginge quasi, jeder bekäme gleich viel, erhält also der eine faktisch mehr als der andere, ist der eine reicher als der andere. Um alle diese Missstände zu vermeiden, müsste das Recht statt gleich vielmehr ungleich sein. Mhm. Ja, also wer eine tatsächlich egalitäre Gesellschaft will, in der sich die Menschen als Gleiche begegnen, der muss die existierenden Ungleichheiten zwischen den Menschen, die es gibt, wahrnehmen. Die Menschen haben verschiedene Anlagen, die haben verschiedene Fähigkeiten und die haben auch verschiedene Bedürfnisse und man kann sie nicht gleich behandeln. Das ist quasi die Umkehrung der Gleichheit in der bürgerlichen Gesellschaft. Hier im Kapitalismus sind alle formell gleich und aus dieser formellen Gleichheit erwachsen obszöne Ungleichheiten. Im Sozialismus wäre es andersherum, die ungleichen Menschen würden einander angenähert, indem ihre Unterschiede verstanden und produktiv gemacht werden.
Ja, das sieht man ja auch immer daran, dass beispielsweise Leute mit einer chronischen Erkrankung oder Leute mit einer Sehschwäche, die haben ja das Problem, dass sie mehr Geld ausgeben müssen dafür. Jetzt wird das ein bisschen vielleicht von den Krankenkassen und so kompensiert, aber nicht genügend. Das heißt, deren Lohn, wenn sie gleich viel bekommen wie der Kollege, der keine Sehschwäche oder so hat, ist ja dann dadurch geschmälert. Deswegen kann natürlich diese Idee der absoluten Gleichheit überhaupt nicht so umgesetzt werden, dass man sagt, na, dann bekommen jetzt alle einfach gleich viel. Und das ist ja auch immer etwas, was bei dem bedingungslosen Grundeinkommen vorne und hinten nicht zusammengeht. Ja? Und dann machen sie ja dann doch irgendwann Ausnahmen, sagen, ja, wenn wir einen Menschen mit Behinderung haben, dann müsste man noch mal so und so. Aber das ist ja trotzdem dann nur so eine kleine Anpassung an die eigentliche Ungleichheit, die generell vorhanden ist, aber nicht ausreichend. Inwieweit Neuhäuser das für wünschenswert hält, gibt er nicht im Detail preis, aber zumindest stellte er selbst klar, dass es eine drastische Umverteilung bräuchte, um die angesprochenen Missstände zu beseitigen. Wer die Armut, die einen Großteil der Gewalt hervorbringt, beseitigen will, der muss schon weitaus mehr unternehmen, als nur eine kleine Extrasteuer für die Reichen zu verhängen. Aber, und das ist für ihn das Entscheidende, nur so kann davon die Rede sein, dass man es mit einer Gesellschaft zu tun hat, in der alle Menschen die gleiche Würde und den gleichen Rang besitzen. Diese ethische Argumentation hilft also dabei, allgemeinverbindlich festzuhalten, wieso es mehr Anstrengung hin zu einer egalitären Gesellschaft braucht, auch wenn dieser Weg hier nur skizziert werden kann.
Nun abschließend noch ein, zwei Veranstaltungshinweise. Wolfgang, wir sind in der kommenden Woche im schönen Wien und zwar am Dienstag, den 24. Juni. Wir geben einen kleinen Workshop mit dem Titel Kapitalismus verstehen, Alternativen entwickeln. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung und dort findet ihr auch den Hinweis auf eine weitere Veranstaltung. Ich bin nämlich einen Tag später, am 25. Juni, in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen und werde dort über die Kriegstüchtigkeit sprechen.
Und ich möchte auf einen Termin im August hinweisen. Am 23. August bin ich mit meinem anderen Podcast live zu erleben, nämlich mit den neuen 20ern. Da sind wir mit dem Sommersalon in Frankfurt und das ist dann also Live-Podcast. Wer dorthin möchte, Tickets gibt's dann über den Link, der auch in der Beschreibung zu finden ist. Nun guck ist aber erst einmal Was denn?
Guck mal.
Was hast du denn da?
Wir auf den letzten Metern noch Besuch hier.
Ach so, die Katze.
Von der schnurrenden Katze.
Ja, ja, wunderbar. Grüße an die Katze. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit.